Pädophilie und Woke-Propaganda. Der Angriff auf unsere Kinder. 90% aller Fluggäste im Visier. Daten landen bei Geheimdiensten. Und Überwachungsplan in Mecklenburg-Vorpommern. Opposition empört über Bespitzelung ab der Geburt. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Immer häufiger erschüttern Berichte über Kindesmissbrauch, sexuelle Gewalt und ideologische Einflussnahme das Vertrauen in Politik, Medien und Justiz. Während Täter immer wieder auf freien Fuß kommen, werden zugleich gesellschaftliche Grenzen verwischt. Im Namen von Toleranz und Selbstbestimmung. Doch hinter Schlagwörtern wie Diversität und Woke offenbart sich ein Klima, in dem der Schutz der Schwächsten zunehmend zweitrangig wird. Unser Thema heute in den Nachrichten auf 1. Der seit Jahren schwelende Missbrauchsskandal rund um den engen Epstein-Freund Prinz Andrew veranlasste das britische Königshaus zu weiteren Konsequenzen. König Charles entzog seinem Bruder nun sämtliche Titel und Ehren, sowie das Wohnrecht auf seinem Landsitz. In einem kurzen Statement bekundete der Monarch seine Solidarität mit den Opfern sexuellen Missbrauchs. Der englische Historiker Andrew Loney sieht in diesem laut Beobachtern längst überfälligen Schritt jedoch nicht nur selbstlose Motive. Wörtlich sagt er, sie opfern Andrew, um sich selbst zu retten. Das ist der erste Schritt. Mehr zu den jüngsten Enthüllungen rund um Epstein und Prinz Andrew sehen Sie später in unserem Interview des Tages mit Gesa Schöning. Für Beobachter gilt der Fall als weiteres Indiz dafür, wie tief die herrschende Elite in einen Sumpf aus Pädophilie und Kindesmissbrauch verstrickt ist. Und er ist wohl nur die Spitze des Eisbergs. Auch in Deutschland sorgt derzeit ein verstörender Skandal für Aufsehen. Im Zentrum stehen Ermittlungen gegen Mario Olszynski wegen des Besitzes von Kinderpornografie. Unter seinem Künstlernamen Jurassica Parker ist er als Drag Queen bekannt. Bereits 2023 war er wegen Verbreitung, Erwerbs und Besitzes kinderpornografischer Schriften rechtskräftig verurteilt worden. Trotzdem trat Olszynski weiterhin bei sogenannten Drag Queen Story Hours auf, bei denen Kleinkindern aus ideologisch geprägten Büchern vorgelesen wird. Brisant. Olszynski gilt in politischen und medialen Kreisen Berlins als bestens vernetzt. Fotos zeigen ihn mit Bürgermeister Kai Wegner von der CDU und weiteren Spitzenpolitikern. Zudem trat er in Sendungen mit Jan Böhmermann auf. Besonders grotesk. Nur wenige Tage nach einer Hausdurchsuchung wegen Kinderpornografie im Juli 2025 moderierte Olszynski eine Benefizgala der Berliner Polizei. In der Bevölkerung sorgt der Fall für wachsenden Unmut. Auf 1-Reporter Roy Grassmann hat sich in Berlin umgehört.
Ich habe nichts dagegen, wenn die Kinder erfahren, dass nicht alle Männer Männer sind, nicht alle Frauen Frauen sind. Das ist mir völlig egal, das ist für zur Aufklärung. Aber nicht, dass die den Kindern da Bücher vorlesen oder was. Das ist genauso, wenn ein Kindergärtner ein Kind begrapschen würde. Ja? Also tut mir leid, da kein Verständnis für. Ich weiß zwar nicht, was das für eine Drag Queen war, kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich finde das trotzdem furchtbar.
Das finde ich nicht in Ordnung, weil ich denke, dass die Kinder geschützt werden müssen, gerade was kinderpornografische Inhalte betrifft. Und meiner Meinung nach eben, es wird ja überall, wenn jemand mit Kindern arbeitet, ob ein Trainer oder so, wird ja eigentlich immer gerade das polizeiliche Führungszeugnis verlangt. Ich meine, dass gerade diese Problematik momentan ja durch alle Medien geht, was eben queere Persönlichkeiten anbelangt und so weiter. Das ist schon bekannt, aber ich wusste nicht, dass also auch die Kinder mit diesen Themen schon konfrontiert werden sollen.
Ich bin der Meinung, das Amt ist gefordert. Und zwar müsste die ein Verbot kriegen, öffentlich aufzutreten. Das ist ja, die Kinder sind nicht in der Lage, das zu erkennen. Ja, also das finde ich ist eine Sauerei. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Ich habe nichts gegen die Frau, soll jeder machen, was er will. aber nicht andere beeinflussen.
Eng verknüpft mit dieser Thematik ist die Diskussion rund um Gender und Transsexualität. In Deutschland erlaubt seit dem 1. November 2024 das Selbstbestimmungsgesetz, den amtlichen Geschlechtseintrag einmal jährlich zu ändern. Laut Statistischem Bundesamt wurden seither 22.049 Änderungen registriert. Besonders stark genutzt wird das Gesetz in Metropolen. Berlin führt mit 2.407 Änderungen, gefolgt von Leipzig mit 922 und Hamburg mit 872 Fällen. Die Zahlen zeigen darüber hinaus ein deutliches West-Ost-Gefälle. Während 2024 in Sachsen, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern zusammen nur 761 Geschlechtsänderungen registriert wurden, verzeichnete allein Hessen im selben Zeitraum 896 Fälle. Kritiker des Gesetzes warnen seit Inkrafttreten vor Missbrauch, da die jährliche Änderung auch Männern Zugang zu Frauenräumen ermögliche. Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens kommentiert: Was als Fortschritt verkauft wird, öffnet in Wahrheit Tür und Tor für eine tiefgreifende Umdeutung von Geschlecht und Identität. Das Selbstbestimmungsgesetz ist das politische Ergebnis einer jahrzehntelangen Propagandatätigkeit, die Beobachter unter dem Schlagwort Woke zusammenfassen. Bei auf 1 spricht der Autor Peter Petzl offen von einer gezielten Gehirnwäsche und zeigt, wie bereits Kinder systematisch beeinflusst werden, etwa durch fragwürdige Inhalte in Schul- und Kinderbüchern.
Dieses Buch ist empfohlen für Kinder ab 18 Monaten.
Das ist unfassbar.
Wenn man bei großen Buchhändlern schaut im Internet, dort ist es sogar zwischen 1 und 4 empfohlen. Und dann schaust du dir dieses Buch, das hat so Klappen. Wenn man aufklappt, kommen dann verschiedene Geschlechtsteile in allen Hautfarben zum Vorschein. Aber wenn ich dann genauer hingeschaut habe, habe ich gesehen, dieses Mädchen, das zwischen die gespreizten Beine eines vermeintlichen anderen Mädchens schaut und dort sind aber dann männliche Geschlechtsteile zu sehen, dann stelle ich mir doch die Frage, muss das sein, dass man auf die Kleinsten auf diese Weise schon einwirkt?
Doch auch der juristische Umgang mit Kinderschändern wirft Fragen auf, wie ein aktueller Fall in Österreich zeigt. In Oberösterreich stehen 2 mehrfach verurteilte Sexualstraftäter erneut vor Gericht. Hauptangeklagter ist ein 79-jähriger Pensionist, der schon 1998 als Kopf eines Kinderschänderings mit rund 60 Opfern verurteilt worden war. Nun soll er zwischen Dezember 2023 und Dezember 2024 erneut 2 Buben im Alter von 13 und 14 Jahren missbraucht und die Taten mit versteckten Kameras gefilmt haben. Mitangeklagt ist ein 52-jähriger Komplize, ebenfalls einschlägig vorbestraft. Der Prozess vor dem Landesgericht Wels beginnt am 7. Jänner 2026. Dem Haupttäter drohen bis zu 10 Jahre Haft und die Unterbringung in einem forensischen Zentrum. Doch Kritiker fragen sich, warum beide Männer nach früheren Taten überhaupt wieder auf freiem Fuß waren. Auf 1 Innenpolitikredakteur Philipp Huemer kommentiert: Zitat: Egal ob Migrantengewalt oder Pädophilie, das Dogma der Resozialisierung muss endlich hinterfragt werden. Unsere Kinder brauchen Schutz und unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung. Helfen Sie mit, dass auf 1 weiter aufklärt, was andere verschweigen. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie unter www.auf1.tv unterstützen. Der Digitalzwang und der schrittweise Aufbau des gläsernen Bürgers laufen auch in Österreich auf Hochtouren. Am Donnerstagabend fand im Wiener Bundeskanzleramt das sogenannte ID Austria Zukunftsforum statt. Im Rahmen eines Dialogs mit ausgewählten Bürgern sollte dabei erarbeitet werden, wie die digitale ID weiterentwickelt und im Volk stärker verankert werden könne. Dabei wird schnell klar, immer mehr Daten und Anwendungen sollen mit der ID Austria verknüpft werden. So soll man zukünftig auch sein eigenes Bankkonto mit der digitalen Identität verknüpfen können. Die Datennutzung soll sogar EU-weit vereinheitlicht werden. In Form einer sogenannten digitalen Brieftasche sollen vom Führerschein bis hin zu Reisedokumenten digitale Identitätsnachweise innerhalb der gesamten EU nutzbar werden. Kritiker bemängeln, dass so immer mehr private Daten der Bürger zentral gesammelt werden, ohne dass klar ist, welche EU-Behörden im Einzelnen Zugriff darauf haben. Die geplante Überwachung von Kindern durch den Verfassungsschutz in Mecklenburg-Vorpommern sorgt für scharfe Kritik. Am Mittwoch beschloss die rot-rote Landesregierung in Schwerin eine entsprechende Neuregelung des Geheimdienstgesetzes. Vor allem die Opposition reagiert entsetzt. Der AfD-Fraktionsvorsitzende Nikolaus Kramer sprach von einem Tabubruch. Einen entfesselten Inlandsgeheimdienst auf Kinder loszulassen sei, so wörtlich, abscheulich. Eine Altersgrenze nach unten gebe es nicht. Das bedeute, so Kramer, Bespitzelung soll gewissermaßen ab der Entbindung möglich sein. Auch das Bündnis Sarah Wagenknecht äußerte Kritik. In einer Erklärung fordert der Landesverband klare Garantien zum Schutz von Minderjährigen. Wörtlich heißt es, Sicherheit darf nicht auf Kosten von Freiheit gehen. Im Gegenteil. Offiziell geht es um Sicherheit, doch offenbar werden in Deutschland längst auch völlig unbescholtene Bürger erfasst. Betroffen sind die Daten von Flugreisenden in oder aus der Europäischen Union, sowie auf ausgewählten Inlandsstrecken innerhalb Europas. Laut einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag wurden allein in den ersten 9 Monaten dieses Jahres 90% aller Fluggastdaten an Sicherheitsbehörden weitergeleitet. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt fast 154 Millionen erfasste Datensätze, wobei einzelne Personen mehrfach registriert wurden. Dabei räumt die Bundesregierung ein, die sensiblen Informationen, darunter Reisedaten, Zahlungsarten und Sitzplatznummern, wurden teilweise auch vom Verfassungsschutz und dem Bundesnachrichtendienst ausgewertet. Der Bundesrechnungshof hat scharfe Kritik an den Ausgaben der NGO-Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte geübt. Die Stelle, die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit insgesamt 8,4 Millionen Euro Steuergeldern in 3 Jahren finanziert wurde, habe fragwürdige Käufe getätigt, ohne dass das BAMF diese ausreichend kontrolliert habe. Zu den kritisierten Posten gehören unter anderem 3 Einbauküchen in 2 Jahren. Mehr als 20.000 Euro gab man für diese Käufe aus. Wohlgemerkt für ein Projekt mit maximal 29 Mitarbeitern. Den eigenen Internetauftritt ließ man sich sogar 120.000 Euro kosten. In den Worten des Bundesrechnungshofs habe das BAMF kritiklos Ausgaben anerkannt, die offensichtlich gar nicht oder nicht in diesem Umfang zuwendungsfähig waren. Dazu gehörten offenbar auch außertarifliche Zusatzvergütungen für den Leiter des Netzwerks. Das BAMF kündigte inzwischen an, diese Summen zurückzufordern. Ob das bereits geschehen ist, bleibt offen. Eine Auf-1-Anfrage ließ die Stelle bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Berlin ist bekannt für seine traditionsreichen Universitäten. Allein die Humboldt-Universität, gegründet 1809, brachte 29 Nobelpreisträger hervor. Weit weniger bekannt, selbst in der Hauptstadt, ist dagegen das Bard College. Eine private Hochschule mit laut Berliner Senat nur 316 Studenten. Nach außen gibt man sich offenbar verschwiegen. Selbst auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion zur Einhaltung eines Landesgesetzes reagierte die Einrichtung nicht einmal mit einer Antwort. Dabei ist das Bard College Teil des Open Society University Network, also jenes globalen Universitätsverbunds, der vom US-Spekulanten George Soros finanziert wird. Ebenfalls mit dabei ist die Central European University in Wien. Nun hat die Hochschule 8 Studenten aufgenommen, die in den USA kein Visum erhalten hatten. Darunter junge Menschen aus Afghanistan, Somalia und dem Jemen. Begründet wird das offiziell mit dem Ziel, Bildungschancen für Frauen aus Afghanistan zu schaffen. Beobachter sehen darin jedoch mehr als humanitäre Symbolpolitik. Sie sprechen von einer gezielten Eliteausbildung im Sinne globalistischer Ideologien. Und obwohl die zeitliche Nähe zur Geheimkonferenz in Tirol wohl zufällig ist, deuten Kritiker auch hier auf eine Verlagerung transatlantischer Netzwerke in die EU. Ab dem 8. Dezember findet am Berliner Amtsgericht ein Verfahren gegen zwei Männer aus der linksextremistischen Szene statt. Hintergrund ist ein gemeinschaftlicher Angriff auf ein Mitglied der rechten Partei Dritter Weg. Mindestens 3 Männer, darunter die beiden Beschuldigten, sollen das Opfer am 18. April vergangenen Jahres vermummt in seinem Wohnhaus aufgesucht haben. Hier sehen Sie kurz nach der Tat aufgenommene Bilder vom Ort des Geschehens. Das Opfer selbst spricht sogar von 6 Angreifern. Jedoch wurden nur 2 Männer von der Polizei aufgegriffen. Bei dem Überfall wurde auch ein Messer eingesetzt, das zu schweren Verletzungen bei allen Beteiligten führte. Besonders interessant an dem Fall sind die mutmaßlichen Täter. Auf 1-Recherchen ergaben, dass der Angeklagte Konrad E. in der Vergangenheit einen Beitrag in der Zeitung Ermutigen, der linken Amadeo-Antonio-Stiftung, verfasst hat. Eine Anfrage bei der Stiftung, ob sie von den Ermittlungen Kenntnis hat, blieb unbeantwortet. Der Mitangeklagte Kolja B. promoviert derzeit an der Humboldt-Universität zu Berlin. Auch die Universität beantwortete unsere Fragen bislang nicht. Und wir kommen zum Interview des Tages. Mit der Verlegerin Gesa Schöning habe ich über den Pädosumpf um Jeffrey Epstein gesprochen. Der Skandal um den verurteilten Pädostraftäter Jeffrey Epstein reißt nicht ab und reicht bis ins britische Königshaus. Gerade erst musste Prinz Andrew wegen seiner Verbindungen zu Epstein auf den Gebrauch seiner Adelstitel verzichten und aus Schloss Windsor ausziehen. Doch womöglich kennen wir immer noch nur die Spitze des Eisbergs. Weitere Klarheit könnten die kürzlich veröffentlichten Memoiren des Epstein-Opfers Virginia Jouffray bringen. Dazu spreche ich jetzt mit der Verlegerin Gesa Schöning. Guten Tag. Frau Schöning, soeben wurden die Memoiren von Virginia Jouffray veröffentlicht, einem Missbrauchsopfer des verurteilten Pädokriminellen Jeffrey Epstein. Können Sie uns etwas über den Inhalt verraten?
Ja, also die sind jetzt auf Englisch posthum nach ihrem Tod veröffentlicht worden. Sie hatte das aber schon vorher angekündigt, dass das passieren würde. Mit einer Ghostwriterin hat sie das zusammen gemacht und auch sogar schon vorher gesagt, dass sie unbedingt möchte, dass sie veröffentlicht werden, auch wenn sie sterben sollte. Und in diesem Dokument scheint es wirklich auch zum Teil sehr starke und explizite Beschreibungen zu geben von den Missbräuchen, die sie erlebt hat. Also das Buch habe ich selber noch nicht lesen können, weil es eben jetzt gerade ganz frisch erstmal auf Englisch steht. Aber es scheint auf so 4 Arten gegliedert zu sein. Das eine ist halt der Bereich aus ihrer jüngsten Kindheit, wo sie leider auch schon Missbrauchopfer geworden ist von ihrem Vater und einem Freund von ihrem Vater. Dann halt auch in einem Kinderheim ging das Ganze dann weiter. Und als sie dann eigentlich gerne sich da rausentwickeln wollte und sie ist da weggelaufen von, ist sie dann ausgerechnet an solche Leute wie Ghislaine Maxwell und Epstein dann geraten, wo sie dann in diese Fänge reingekommen ist und dann eben dieses Leiden schrecklicherweise weiterging. Und sie da eben aber auch sehr belastendes Material anscheinend dann irgendwie von sich gegeben hat. Zum Beispiel ging da auch daraus hervor, dass sie Prinz Andrew eben nicht nur ein einziges Mal angeklagt hat, sondern eben auch 3-mal. Das Ganze ist jetzt halt auch mehrfach dann dokumentiert. Ist sogar 2022 schon zu einer Einigung zwischen Andrew und ihr. Aber nichtsdestotrotz ist das jetzt natürlich nochmal eine ganz andere Tragweite und es sind auch noch viele andere Namen dort benannt worden. Genau, bisschen aber eigentlich auch fast so ein bisschen hoffnungsschimmernd am Ende ist halt so ein bisschen da die Kämpferin, heißt sogar das letzte Kapitel davon ihr. Deswegen ist jetzt das auch erstaunlich, dass sie jetzt nicht mehr unter den Lebenden ist, weil sie eigentlich auch hoffnungsfroh sich immer wieder eingesetzt hat für Missbrauchopfer, da auch dann genau, eigene Kinder auch noch mal hat, verheiratet war und sich letztendlich also auch Zeit ihres Lebens für Gerechtigkeit aus dieser Ecke hin eigentlich da einmal für eingesetzt hat.
Da Sie gerade noch weitere Namen ansprechen, wer wurde denn noch genannt?
Naja, also es ist halt einer, der jetzt auch so im Raum steht, der aber allerdings nicht namentlich in diesen Aufzeichnungen benannt sind, sondern es ist von einem sehr bekannten Premierminister die Rede in diesem Text, wo alles darauf hindeutet, dass es der ehemalige israelische Premierminister Ehud Barak war, der da auch sehr gewalttätig gewesen sein soll in den sexuellen Missbräuchen. Und es liegen halt, was das angeht, sehr, sehr viele weitere belastende Materialien vor. Also das ist nicht so, dass man sich jetzt nur auf dieses eine Buch konzentrieren muss bei diesen Sachen, sondern es gibt zum Beispiel Fotoaufnahmen, wie er da das Haus von Epstein verlässt. Das ist ja alles in diesen Ossa-Properties dann in den USA passiert, also wo ja auch das Ganze immer sehr stark dokumentiert worden ist, wo sie ja auch tatsächlich Material gesammelt haben, um das halt als Pressematerial auch benutzen zu können. Und dieser Ehud Barak, der war halt auch im Militärgeheimdienst Israels da verwoben. Er hat sehr, sehr viele Jahre mit Epstein auch zusammengearbeitet, hat gegenseitig haben sie sich finanziert und also von daher war halt sehr, sehr viel schon mal an Materialien. Er war auch auf der Insel, war mit in diesem Lolita Express und dergleichen mit. Von daher deutet leider sehr vieles darauf hin, dass es sich dann wahrscheinlich um ihn handelt.
Glauben Sie denn, dass Virginia Giuffre tatsächlich Suizid begangen hat?
Ja, also meine ganz persönliche eigene Meinung ist, was das angeht, dass ich das nicht glaube. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber natürlich war ich nicht dabei und ich habe sie auch persönlich nicht kennengelernt. Ihre eigene Familie behauptet ja, dass sie Selbstmord begangen habe. Wobei man halt auch dahin setzen muss, okay, wer von der Familie, ne? Also dadurch, dass ja auch ihre eigenen Eltern damit drin verwickelt waren und das wohl auch mit ihrem Ehemann dann wohl am Ende auch nicht mehr alles ganz so rosig immer lief, ist es halt schwer zu sagen natürlich, inwiefern das jetzt glaubwürdig ist. Aber der Umstand und der Zeitpunkt und dergleichen sind alles sehr, sehr merkwürdig. Und sie hat sich ja immer sehr als Helferin gezeigt. Und das ist auch eben am Ende dieses Buches, ist es halt einfach auch deutlich, dass sie sich einsetzen wollte und sich stark machen wollte für die Missbrauchsopfer und ihre eigene Geschichte auch. Sie ist ja das bekannteste Missbrauchopfer, weil sie die erste ist, die mit den Namen rausgekommen ist und sie ihn, also nicht nur Epstein, sondern auch Ghislaine Maxwell und so weiter, alle richtig angeklagt hat diesbezüglich, ja. Und Prinz Andrew ja auch. Und das hat sie mit ihrem Namen, also damals hieß sie noch Virginia Roberts mit Nachnamen. Aber sie hatte sich und den Opfern einen Namen gegeben. Und dadurch kamen halt auch noch ganz, ganz viele weitere Opfer, die sich eben nicht namentlich benannt haben, aber zum Beispiel im Buch von Whitney Webb auch mit drin vorkommen. Ja, aber die sind dann halt Opfer 1, Opfer 2 und so weiter gerichtlich benannt. Aber sie hat da schon sehr, sehr viel gemacht und deswegen ist es sehr schwer zu glauben, zumal das alles dieses Jahr irgendwie passiert. Ne? Also dieses Jahr sollten angeblich die Epstein-Files offengelegt werden. Ist bis heute nicht der Fall, obwohl das die ganze Zeit versprochen worden ist. Dieses Jahr kommen dann halt einfach auch noch so komische Sachen wie dieses Birthday-Book für Epstein dann da raus, was fast schon eine Art Limited-Hangout ist, weil das ja nun zwar Medienwirksamkeit hat, aber eigentlich wenig ernsthaft belastendes Material dann daraus gibt. Dieses Buch von ihr ist ernsthaftes belastendes Material. Und noch kurz bevor sie angeblich Selbstmord begangen hat, hatte sie ja einen ganz merkwürdigen Busunfall gehabt. Das ging einmal kurz durch die Medien, dass es dann hieß, sie habe nur noch irgendwie 3 Wochen zu leben. Und dann war das auf einmal nicht mehr in den Medien Thema. Und dann kurze Zeit später heißt es, sie habe sich umgebracht. Also es ist auf jeden Fall so, dass sehr, sehr viele Fragen offen bleiben. Ich hoffe ganz, ganz stark, dass sie einfach nur unter einem sehr guten Zeugenschutzprogramm ist. Aber dass es sich um einen Selbstmord handelt, meine persönliche Meinung ist, dass ich das sehr schwer nur glauben könnte.
Sogar Virginias Vater hat öffentlich an der Selbstmordthese gezweifelt. Ist Ihnen das bekannt?
Naja, dadurch, dass wir es halt mit einem riesengroßen Erpressernetzwerk zu tun haben, ist es alles möglich, dass sich dann auch mal Meinungen ändern, wenn man halt ein Angebot bekommt, was man nicht ablehnen kann. Also ich habe selber diese Information jetzt nicht, was ihren Vater anbelangt, aber es ist auf jeden Fall gut denkbar, dass man da halt dann mal so oder mal so dann reagiert. Ja.
In Ihrem Verlag Courage Media sind vor kurzem 2 Bände mit dem Titel Nation unter Erpressung von Whitney Webb erschienen. Was hat es damit auf sich?
Naja, also im Englischen gibt es halt ja diesen sehr bekannten Ausdruck One Nation Under God. Und One Nation Under Blackmail, also unter Erpressung, trifft es halt leider viel besser. Also wir haben es, was das angeht, mit einer Investigativjournalistin Whitney Webb zu tun, die wirklich ganz, ganz akribisch Detailaufklärungsarbeit geleistet hat. Und sie hat festgestellt, dass diese Erpressungsnetzwerke es sind, die die Welt eigentlich sozusagen lenken. Und wo man halt sagen kann, okay, wer hat gerade Macht? Der versucht es natürlich zu behalten und versucht andere zu unterdrücken. Und Erpressung ist da das approbate Mittel. Und das ist halt von ihr deswegen auch eben in zwei Bänden erschienen. Der jetzt der zweite Band, der jetzt frisch herausgekommen ist, wo auch Prinz Andrew und all das, diese ganzen Sachen da wirklich explizit auch benannt worden sind. Aber auch in dem ersten geht es halt letztendlich um diese ganzen Vorgeschichten schon, wie es überhaupt dazu kommen konnte und wie eine ganze Nation, und im Grunde sind es Nationen, unter die Fittiche von wirklich einem Erpressernetzwerk kommen konnten, das organisiert ist. Und vor allen Dingen ist es nicht nur organisierte Kriminalität, sondern die arbeitet ganz zusammen mit den Geheimdiensten. Und das kann man halt wirklich auch mit akribisch belegten Details und dergleichen rückprüfen bis zur Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Also es fing an eigentlich während der Prohibition. Da hat das ganze Netzwerk angefangen, dass eben die Geheimdienste angefangen haben, mit dem organisierten Verbrechern, also mit Maya Lansky, mit den Bronfmans und so weiter zusammenzuarbeiten. Und das hat sich bis heute einfach nur fortentwickelt. Also diese Erpressungen sind einfach anders geworden. Es gab aber damals halt einfach auch schon diese Erpressungen mit tatsächlich sexueller Erpressung. Also sobald man dann halt einfach auch irgendwie was über Leute weiß, wo man die in den Händen hat. Ja, das wurde dann einfach schon immer eingesetzt, und zwar von mehreren Lagern, ganz stark vertreten, eben auch in diesen Büchern explizit gemacht. Es ist halt eben, dass der US-Geheimdienst eben aber auch mit dem israelischen Geheimdienst, mit dem Mossad sehr, sehr stark verbandelt war, da die Gelder hin und her flossen, die Wahlkämpfe gegenseitig auch mitfinanziert worden sind und mitgelenkt worden sind. Aber das Ganze endet tatsächlich eigentlich in der heutigen Zeit. Deswegen ist es auch mit dem Tod von Jeffrey Epstein 2019 leider nicht beseitigt oder nicht beendet, das Problem. Weil die Überwachung, die wir jetzt gerade erleben, einfach nur eine andere Art der Erpressung ist. Und solche Leute wie Peter Thiel kommen eben auch in diesem Buch drin vor. Wurde auch finanziert von Epstein unter anderem. Und da haben wir halt einfach mit Palantir und dergleichen einfach jetzt einfach eine andere Art der Erpressung und eine andere Art der Überwachung. Aber es bleibt dabei, dass es halt eben jetzt mittlerweile Nationen oder gar weltweites Nationen unter Erpressung sind.
Und welche Verbindung es zwischen Epstein und dem Trump-Vertrauten Peter Thiel gab, erfahren Sie im vollständigen Interview unter www.auf1.tv. Heute wird nicht nur in weiten Teilen der Welt Halloween gefeiert. Im Geiste des großen Reformators Martin Luther versammeln sich europaweit Friedensfreunde, um ihren Zorn über die globalistischen Regierungen auf die Straße zu tragen. Auf 1 ist dabei. Hier sehen Sie Aufnahmen der Veranstaltungen. Neben zahlreichen Städten in Deutschland finden auch in Österreich, den Niederlanden, Großbritannien und vielen weiteren Ländern Demonstrationen statt. Zu den Kernforderungen der Reformation 2.0 zählt ein Ende des Kriegskurses sowie eine Rückübertragung der Macht an die Bürger. Vielleicht entwickelt sich hier ja ganz im Sinne Luthers tatsächlich eine neue Reformationsbewegung. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Freitagabend und ein angenehmes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.